Ja, wie schön, dass wir Gott mit modernen Liedern und auch mit hunderte Jahre alten Liedern so anbeten können und dass wir das so schön begleiten können. Da freue ich mich sehr. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt Zeit haben, in der Predigt so ein richtiges Wasserbad im Wort zu nehmen. Ich bin heute kurzfristig eingestiegen für den Suren. Aber bevor wir dieses Wasserbad nehmen, möchte ich mit euch ein kleines Kreuzworträtsel machen. Gibt es hier Fans unter euch, die gerne Kreuzworträtsel lösen? Da gibt's ein paar. Also ich weiß, als ich aufgewachsen bin, wir haben ja mal diese Hör zu, ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt, diese Fernsehzeitschrift, da war hinten immer ein Kreuzworträtsel drin und ich weiß immer, wie wichtig meiner Mutter das war, dass sie das machen musste. Die waren Fan von Kreuzworträtseln. Und man wird ja auch nicht dümmer, ne? Wenn man da mal knobelt, heute googelt man alles und so ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber ich möchte hier mit euch ein kleines Kreuzworträtsel machen. Und zwar möchte ich, schreit's mal nicht rein, dass jeder Moment Zeit hat zu überlegen. Ich möchte hier nach einem Wort mit 5 Buchstaben fragen. Und die Frage ist, was ist eine grundlegende Wesenseigenschaft für gesunde Beziehungen? Da weiß es schon jemand. Ich lass jeden mal einen Moment überlegen. Also oft ist das ja auch so, dass dann so, das ist ja beim Kreuzworträtsel, ne, dass dann das horizontal und vertikal passt. Also das E am Ende habe ich gerade schon mal gehört, das ist richtig. Ja, ich glaube, das würden die meisten von euch sagen, ne, dass man auf Liebe tippt. Aber es ist in der Tat Treue. Also Treue ist eben ganz wichtig, eben auch für Beziehungen. Und ohne Treue, das wissen wir, da geht es nicht, geht es gar nicht. Ne? Treue ist eine überaus positive und wichtige Eigenschaft. Und es ist daher auch kein Wunder, dass es in der Bibel sehr, sehr viele Aussagen über Treue finden. Und hier lohnt es sich auch mal, eine Konkordanz zur Hand zu nehmen und einfach mal gucken, ne, wo steht überall was über Treue, was können wir lernen. Und wir können unmöglich heute Morgen hier alle Stellen betrachten, aber nach einer kurzen Einleitung, möchte ich dann uns 3 Punkte näher bringen. Das ist einmal Gottes Treue, was macht diese aus? Und dann auch sprechen über die notwendige Treue der Gläubigen und dann auch, wie gehen wir mit Anfechtungen um, wenn unsere Treue auf der Probe steht. Und bevor wir also mit Gottes Treue beginnen, lasst uns mal überlegen, was wir mit diesem Begriff Treue verbinden. Ja, eine weite Verbreitung hat dieser Begriff sicherlich in der Geschäfts- und in der Einkaufswelt mit sich gebracht. Ne, ihr kennt das alles, ne, da gibt es diese kleinen Heftchen und da sammelt man dann diese Treuepunkte. Ne, weil man einfach die Menschen ermutigen möchte, na, jetzt endlich dieses Heft voll zu kriegen und beim nächsten Mal eben dann doch lieber zu Edeka zu gehen als zu Plus, wo es die Treuepunkte gibt. Ich weiß, heute ist alles, heute ist vieles digital und hat sich das so ein bisschen geändert, aber wir wissen das, ne, dass das ganz wichtig ist, über solche Aktionen, über solche Treueaktionen eben die Beziehung zu dem Kunden eben zu festigen. Und bei der innigsten Beziehungen, die zwei Menschen eingehen können, nämlich in der Ehe, da ist das auch so, ne? dass wir in der Ehe eben auch einander treu sein soll. Das ist eine ganz wichtige Sache. Es geht um absolute Treue in der Ehe. Und dass man als Ehepaar eben zeitlebens zusammen sein soll, dass man gebunden ist, wie sagt das die Bibel, bis dass der Tod uns scheidet. Und deswegen sagt der Volksmund dann auch, darum prüfe man sich, ehe man sich bindet, ne, weil man eben eine lebenslange Beziehung eingeht. Und heute hat der Zeitgeist, der hat das natürlich auf den Kopf gestellt. Ne. Man geht nicht mehr von einer lebenslangen Beziehung aus, sondern man schließt schon, wenn man zusammen heiratet, also wenn man heiratet, schließt man schon solche Eheverträge ab, ne, wo man also schon einkalkuliert, ne, was ist für den Fall, dass wir uns mal scheiden lassen oder so. Wie gehen wir dann am einfachsten und am saubersten irgendwie wieder auseinander? Aber das ist natürlich weit weg von dem, was Gott für die Ehe vorgesehen hat. Ne? Denn der Herr Jesus hat selber gesagt, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Also Gott hat Treue für die Ehe gesetzt. Und das ist auch den Ehepartnern für ihre Beziehung, für eine gesunde Ehebeziehung eben ganz, ganz, ganz wichtig. Dass es eine lebenslange Beziehung ist. Aber das Thema heute Morgen ist nicht Ehe, sondern ist Treue an sich. Und wir wollen nun zuerst schauen, wie sich Gottes Treue darstellt. Und wir dürfen uns unendlich glücklich schätzen, dass Gott sich uns als wirklich treuer Gott in seinem Wort vorstellt. Drei Stellen dazu, da hätte man sehr viele finden können. Da steht in 5. Mose: So erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf 1000 Generationen. 5. Mose 32, er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, ja alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott, der treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Dann in Klagelieder, dies aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Ja, wir werden hier daran erinnert, wie unveränderlich heilig Gott ist. Ne? Alles in seinem Wesen ist perfekt und makellos. Und wenn er sich praktisch ändern würde in seinem Wesen, dann wäre er praktisch sich selber untreu. Und das wird auch schon in seinem Namen deutlich. Als Mose Gott fragt, was soll ich sagen, wer hat mich geschickt, was ist dein Name? Was sagt Gott da? Und dann sagt er, ich bin, der ich bin. Also der Ewigseinde, der sich nicht verändert, unveränderlich. Und ich bin mir selber treu. Gott ist also selbst unveränderlich und ewig. Und die Ewigkeit, die können wir kaum fassen. Aber was für uns greifbarer ist, ist eben seine Treue, dass er sich so vorstellt. Und er ist sich selbst treu und er ist auch den Menschen treu, die er erschaffen hat. Und das macht eben seine Perfektion und seine Heiligkeit aus. Ja, wie wirkt sich seine Treue praktisch aus? Erster Punkt, Gott bewahrt seine Kinder und ist diesen treu. Und ich weiß, das Thema Heilssicherheit viele Christen bewegt und oft wird das ja ziemlich kontrovers diskutiert. Na, wenn Gott ein perfekter und treuer Gott ist, dann ist eigentlich auch klar, dass wir uns nicht Sorgen brauchen, dass Gott sich das bezüglich unserer Rettung irgendwann mal anders überlegt. Na, wenn es um unsere ewige Bestimmung und unser Heil geht, dann wissen wir, dass Gott treu ist, dem, was er uns zugesagt hat. Schauen wir mal, was in den Thessalonicher Briefen steht. Steht in 2. Thessalonicher 3, aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. 1. Thessalonicher 5, Vers 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Also Gott ist treu und das umfasst seine Bewahrung für seine Kinder. Er ist derjenige, der uns durch und durch heiligt und der uns bewahrt. Ist das nicht eine großartige Zusage, die Gott hier macht? Gott bewahrt uns und wir dürfen sicher bei ihm sein. Und auch wenn wir versagen, bleibt Gott treu. Das ist die nächste Folie. 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Das bedeutet, dass unsere Untreue Gottes Treue nicht brechen kann. Wir mögen versagen. Ich glaube, jeder von uns könnte hier ein Zeugnis davon geben. Aber dadurch werden wir Gottes Treue nicht verändern. Er bleibt treu, weil er sich eben selber nicht verleugnen kann. Er kann und will sich nicht ändern. Und auf Gottes Verlass und natürlich auch auf sein Wort. Im Hebräerbrief lesen wir das, Hebräer 10. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Das gibt uns große Sicherheit. Die Zusagen, die Gott einmal gemacht hat, die hält er, dazu steht er. Psalm 33, Vers 4. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist treuer. Viele kennen wahrscheinlich dieses Lied oder gibt es ein Lied über diesen Bibelvers. Vielleicht könnten wir das mal in unser Repertoire hier aufnehmen. Denn des Herrn Wort, muss ich selber gucken, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Ganz tolles Lied. Vielleicht können wir das mal mit aufnehmen. Das ist ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass er das einhält. Und der Psalmist, der diesen Psalm geschrieben hat, der ist in diesem Psalm voller Freude. Er beginnt diesen Psalm mit Jauchz dem Herrn. Was für ein Grund zum Jubeln ist das, dass wir Gottes wunderbare Zusagen haben und dass er sich in seiner Treue dazustellt. Was er uns zugesagt hat, Gott dürfen wir eben ewiglich beim Wort nehmen. Ich weiß nicht viel vom Islam, aber wenn man mit Leuten spricht, dann hört man immer wieder, dass im Islam Gott völlig willkürlich ist, dass das immer irgendwie hü-hott ist. Aber das ist nicht unser Gott, das ist nicht der Gott der Bibel. In unserem Hauskreis haben wir letztes Jahr durch Genesis uns durchgearbeitet, wo es um die Anfänge geht. Und auch hier von Anfang an haben wir immer wieder gesehen, Gott ist treu. Auch solche Glaubensgrößen wie Abraham, Isaac und Jakob hat es an ganz vielen Stellen an Gradlinigkeit gemangelt. Die sind auch immer mal so gegangen oder mal im Kreis gegangen. Aber Gottes Verheißungen, die er ihnen gemacht hat, die hat er nicht gebrochen. Zu denen hat er sich gestellt. Das hat ihn überhaupt nicht beeinflusst. Der nächste Punkt betrifft unsere Gebete. Gottes Treue für unsere Gebete. Im Psalm 143, da steht, Herr, höre mein Gebet, achte auf mein Flehen, antworte mir in deiner Treue, in deiner Gerechtigkeit. Ich hatte das eingangs gesagt, eine Treue ist Basiseigenschaft für Beziehungen zwischen Gott und uns. Und dazu gehört eben auch unser Gebet. Gott hört unser Gebet und es entgeht ihm nichts. Er wird antworten. Das fällt uns nur nicht immer leicht zu glauben, weil wir eben nicht immer direkt eine Gebetserhörung haben. Vielleicht führt das dazu, dass wir auch sagen, ja, sind unsere Gebetstreffen häufig nicht wegen Überfüllung geschlossen, weil uns da der Glaube fehlt, dass Gott wirklich hört und dass er treu ist. Aber er hat das zugesagt, antworte mir in deiner Treue. Und er hat uns so viel Zusagen da gegeben. Und wir werden dadurch gesegnet werden, wenn wir uns an diesen treuen Gott wenden und um Hilfe bitten. Das ist gewisslich nicht immer die Erfüllung jedes Wunsches, aber Gott ist treu und er will unser Bestes und er hat zugesagt, dass er uns zuhört und wir sind gut beraten, dass wenn wir auch stille werden mal im Gebet, auch diese Stille mal aushalten, auf Gottes Reden, unserem Geist wirklich zu hören. Eine gute Aussage zum Gebet finden wir auch im Johannesevangelium. Da steht, habe ich das? Nein, das habe ich nicht. Johannes 14, Vers 13, da steht, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Bitten in seinem Namen bedeutet eben, seinen Willen zu kennen, den wir an vielen Stellen in Gottes Wort lesen. Und auf Gottes Wort ist eben Verlass. Er bewahrt uns vor unnötigen Sorgen. Denkt an das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, dass wir durch unnütze Sorgen unserer Lebenslänge eben nicht eine Elle hinzufügen können. Und genauso geht das mit Kleidung und Essen, worauf wir uns verlassen dürfen, das uns gibt, was wir bedürfen, weil Gott treu ist. Aber wie sieht das mit uns aus? Sind wir treu in der Beziehung mit Gott? Woran erkennen wir unsere Treue? Und es ist gewisslich nicht so, dass wir hier so ein Treuepunkteheft führen sollen. Stellt euch das vor, dass wenn ihr sonntags hier reinkommt, morgens in den Gottesdienst euer Treueheft vorzeigt und dass dann so ein Gemeindestempel reingedrückt wird. Und wenn ihr euer Heft dann voll habt, dann könnt ihr euch bei Gott dann eine Gebetserhörung abholen. So funktioniert das nicht Zum Glück nicht. Denn dann wären wir unter Gesetz und nicht unter Gnade. Na, völlig klar. Das heißt aber nicht, dass nicht Treue von uns gefordert wird und wir einen sehr großen Segen empfangen dürfen, wenn wir treu sind. Ja? Treue ist Ausdruck unserer Beziehung zu Gott, in die wir treten durften, weil Gott uns dazu eingeladen hat und durch Umkehr und Buße von dieser Einladung Gottes, diese Einladung Gottes annehmen durften. Na, schauen wir mal auf die Menschen in der Bibel, die für ihre Treue herausgehoben und gelobt werden, worin sie treu waren und was dann das Ergebnis von ihrer Treue war. Die erste Person, der diese Eigenschaft zugeschrieben wird, ist Mose. Na, das steht in 4. Mose 12, steht aber nicht so mein Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, von Angesicht zu Angesicht und nicht rätselhaft. Und er schaut die Gestalt des Herrn. Es ist interessant, was hier steht. Denn Mose wird für seine Treue in seinem ganzen Haus gelobt. Und hier ging es nicht um die Treue zu Gott, sondern um die Treue zu seinem Haus. Und das Haus war natürlich damals sicherlich nicht der Tempel. Ne, denn den gab es ja noch gar nicht in Ägypten. Sondern was nur gemeint sein kann, das ist das Haus Israels. Also das Haus, also Gottes Volk. Und hier war Mose treu in seiner Aufgabe, die er eben als Mittler oder als Prophet spielte. Und das war eine ungeheure große Aufgabe, jetzt so ein großes Volk dann aus der Sklaverei in Ägypten dann 40 Jahre durch die Wüste zu führen. Mose hatte eine Berufung gehabt und er blieb dieser Berufung treu und er widmete sich ihr. Und seine Treue brachte ihm einen ganz besonderen Segen, denn er durfte die Nähe Gottes, eine ganz persönliche Gemeinschaft mit Gott erleben. Und hier steht von Angesicht zu Angesicht. Das war etwas ganz Besonderes. Etwas Ähnliches finden wir bei David. 1. Samuel 22. Und wer ist unter all deinen Knechten so treu wie David, der dazu noch der Schwiegersohn des Königs ist, der Zutritt zu deinem Geheimrat hat und in deinem Haus so hoch angesehen ist? Also auch David wird für seine Treue gepriesen und er hatte auch ein besonderes Vorrecht, denn er durfte damals nahe bei dem König Saul sein und er genoss dort ein hohes Ansehen. Also Treue lohnt sich, es qualifiziert bei Gott für besondere Berufungen und für besondere Aufgaben. Das können wir auch bei Abraham sehen, der uns ein weiteres Vorbild für Treue ist. Es steht in Nehemia: Du Herr bist der Gott, der Abraham erwählt und aus Ur in Chaldäa herausgeführt und mit dem Namen Abraham benannt hat. Du hast sein Herz treu vor dir befunden und den Bund mit ihm geschlossen, das Land seinem Samen zu geben. Und du hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Ja, der Abraham, der hatte auch eine besondere Erwählung. Und dafür hatte er sich offensichtlich qualifiziert durch sein besonders treues Herz. Natürlich hat Gott sich dann auch in seinem Wort oder mit seinem Wort daran gehalten. Auch im Neuen Testament wird uns Treue immer wieder ans Herz gelegt. Matthäus 24, da steht: Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Ja, in dem Zusammenhang von dieser Aussage geht es um Wachsamkeit und um Fokussierung auf unseren Herrn Jesus, der, wie wir das vorhin auch gesungen haben, der einmal wiederkommen wird. Und der treue Knecht ist eben derjenige, der nicht vergessen hat, welchen Auftrag der Herr Jesus uns gegeben hat, der sich nicht ablenken lässt, der bei seiner Aufgabe bleibt. Schließlich gibt es genug zu tun und der Knecht soll treu sein. Und dann ist er glückselig, das heißt, er ist gesegnet und er wird dann eine besondere Verantwortung bekommen. Das ist für uns eigentlich auch gut nachvollziehbar. Ich sehe das im Berufsalltag im Büro immer wieder, dass wir immer das Gleiche erleben. Da gibt es so viele Aufgaben und dann gibt es Mitarbeiter, die klagen immer, wie viel sie zu tun haben und das übersteigt all ihre Möglichkeiten und sagen, die haben gar keine Zeit. Und dann, wenn man sie beobachtet oder so, dann sieht man, dass die mit was ganz anderem beschäftigt sind. Die dann einfach nicht treu sind in ihren Aufgaben, die sich nicht einfach an ihre Arbeit machen, sich von irgendwas ablenken lassen. Und da dürfen wir uns natürlich auch fragen, wie verlässlich sind wir bei der Erledigung unserer Aufgaben? Jeder von uns ist von Gott begabt und wir sind als Gemeinde natürlich eine Familie, aber wir sind eigentlich auch eine Dienstgemeinschaft. Aber ist auf mich auch Verlass? Weiß ich, was meine Aufgaben sind und gehe ich diesen Aufgaben treu nach, akribisch nach? Gott erwartet das und er belohnt uns, wenn wir treu sind. Treue hat in der Dienstgemeinschaft der Gemeinde eine ungeheuer große Wirkung. Wenn Geschwister sich treu um ihren Dienst kümmern, dann ist das für alle eine Ermutigung und eine Freude. Wenn man aber sein Dienst dann irgendwie lässig sieht und Kompromisse schließt, dann führt das gerade auch in der Gemeinde, und das kriege ich oft mit, dann führt das zu viel Verdruss. Na, warum ist das so und so? Warum hat das nicht funktioniert? Das führt zu Verdruss. Und wenn jeder treu seinen Dienst macht, dann läuft das gut. Dann können wir das genießen. Manche Sachen mögen einem selbstverständlich dann erscheinen, aber es läuft einfach gut. Für unser Wachstum im Glauben ist unser Dienst eben ganz wichtig in der Gemeinde. Und wenn wir diesen Dienst in der Gemeinde ausführen, dann ist das ein besonderer Segen. Wir hatten das vorhin bei Mose gelesen, der im Hause Gottes treu war. Und das Haus Gottes bedeutete damals die Gemeinschaft der Israeliten, die Gottes Volk waren und die den Auftrag hatten, das gelobte Land dann einzunehmen und zu besiedeln. Heute ist das Haus Gottes, das wissen wir, heute ist das Haus Gottes die Gemeinde. Lesen wir im Timotheusbrief. Da steht Timotheus 3, damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Ja, Paulus, der schrieb das an Timotheus und wenn im Neuen Testament solche Briefe geschrieben wurden, dann gab es auch immer einen ganz konkreten Anlass dafür. Die Gemeinde war dieses Haus Gottes. Und wenn wir wenn wir das hören, im Hause Gottes, dann denken wir vielleicht an die herrlichen Gotteshäuser. Vielleicht, was weiß ich, an den Kölner Dom oder den Petersdom oder die Crystal Church irgendwie in Kalifornien, wenn sie jetzt nicht abgebrannt ist. An sowas denken wir, dann denken wir nicht an so eine ehemalige Garage hier in Düsseldorf, in Rath. Aber trotzdem, die Wahrheit ist, dass wir hier Gottes Haus sind. Und Gottes Wort bezeichnet eben das Zusammenkommen der Gläubigen eben als Haus Gottes, unabhängig davon, wie viel Licht da brennen oder wie viel Höhe Dach wir über uns haben. Wir sind das Haus Gottes und das ist etwas, was wir im Glauben annehmen und dürfen und müssen. Wir haben den Auftrag, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit zu sein, inmitten einer verdrehten Welt. Darin sollen wir treu sein, dass wir unserem Auftrag nachkommen, dass wir daran festhalten. Ja, wenn wir uns die Sendschreiben in der Offenbarung anschauen, an die sieben Gemeinden, dann ist das eigentlich auch, wir haben das vor einiger Zeit mal besprochen, eigentlich auch immer das Oberthema. Wie treu sind wir, wie treu sind die Gläubigen in diesen Gemeinden? Und da werden sie dann in ihren verschiedenen, also in dem verschiedenen Art und Weise, wie sie dem dann nachkommen, dann werden sie entweder getadelt oder sie werden gelobt für ihre Treue. Ja, das macht das Neue Testament einfach immer wieder deutlich. Wir sind als Gläubige hochbegabt, weil wir Gaben von Gott bekommen haben und wir sollen diese Gaben dann auch treu einsetzen. Denkt an das Gleichnis mit den anvertrauten Talenten. Da ging es auch darum, ob jemand dann treu seinem Job nachkam. Und wenn wir uns in Gottes Reich qualifizieren, dann nicht aufgrund unserer Redegewandtheit, nicht aufgrund unserer Durchsetzungsfähigkeit oder all das, was man immer so in Stellenanzeigen liest, oder unserer Intelligenz oder unseres Geldes, sondern eben wegen unserer Treue. Im 1. Korintherbrief 4, da steht: So soll man uns betrachten als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Bei Gott zählen also ganz andere Fähigkeiten und Eigenschaften als in der Welt. In der Welt geht es darum zu blenden, sich darzustellen und sich zu behaupten, sich durchzusetzen. Aber bei Gott geht es um Treue zu ihm selbst und bezüglich dessen, was er uns anvertraut hat. Und darüber, sagt die Bibel, sind wir Haushalter. Und ihr kennt bestimmt alle diesen Vers in Lukas 16: Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Also Treue muss sich im Kleinen bewähren. Und dann wird Gott das nutzen und wird uns Größeres anvertrauen. Das haben wir vorhin bei Abraham und Mose gesehen. Sie waren im Kleinen treu und dann konnte ihnen Gott ganz große Dinge zutrauen und anvertrauen. Ich weiß, das war jetzt viel Kost, aber ich möchte noch eines hinzufügen und da hoffe ich, dass ihr nochmal genau zuhört. Wenn Treue ganz wichtig ist, dann ist auch klar, dass Treue ganz schnell angefochten wird. Das war damals schon bei den ersten Jüngern der Fall gewesen. Jesus predigte seinen Nachfolgern manchmal viel mehr, als sie eigentlich scheinbar verkraften konnten. Zum Beispiel denke ich da an Johannes 6. Jesus sprach damals von dem Brot des Lebens. Und er sprach davon, dass man sein Fleisch essen und sein Blut trinken müsse, um ewiges Leben zu erlangen. Oh, das waren Aussagen, die Jünger bestimmt gar nicht einordnen konnten. Das war harte Kost gewesen. Und ich glaube, dass keiner der Jünger das damals verstanden hat. Aber die Reaktion der Jünger dann auf diese harte Kost, die war eben ganz unterschiedlich. Lesen wir das mal in Johannes 6. Johannes 6 ab Vers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ist euch das ein Ärgernis? Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Da fragte Petrus die 12: Werdet ihr auch weggehen? Simon Petrus antwortete: Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Es gab also Menschen, die waren ganz nah dran an Jesus. Die hörten seine Stimme und die hörten die Wahrheit. Aber weil sie eben nicht alles verstanden, warfen sie hin und sie wurden untreu, indem sie Jesus verließen, ehe ihn sie richtig kennengelernt hatten. Und dann die Frage von dem Herrn Jesus an seine 12 Jünger, die geblieben waren: Werdet auch ihr weggehen? Und hier haben wir eben diese berühmte Antwort des Petrus, der ja ein wunderbares Glaubensbekenntnis abgibt. Zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Also Petrus ließ sich nicht von den Dingen abirren, von den Dingen, die er nicht verstand. Er konzentrierte sich und er hielt fest an dem, was er eben schon erkannt hatte. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Prinzip. Wir werden nicht immer alles in unserem Glaubensleben verstehen und gleich ergründen können. Das ist so. Schlaue und schlüssige Erklärungen können wir nicht zu allem geben. Und das war eben bei den ersten Jüngern damals auch schon so. Aber das heißt doch nicht, dass ich direkt gleich komplett loslasse, dass ich mich umdrehe. An Christus Interessierte haben bei dieser Gelegenheit hier in Johannes 6 das Handtuch geworfen. Und sie haben sich abgewandt, anstatt bei Jesus zu bleiben, nachzuforschen und zu suchen, was denn Christus hier wirklich damit gemeint hat. Und vermutlich sind viele von diesen, nachdem Christus am Kreuz gestorben ist und man gesehen hat, wie sein Blut vergossen wurde und wie sein Leib hingegeben wurde, haben sie es hinterher verstanden und sie sind vermutlich oder hoffentlich zum lebendigen Glauben gekommen. Aber sie haben damals doch zu früh aufgegeben, weil sie sich an Dingen gestoßen haben, die sie noch nicht erfassen konnten, die sie gestört haben. Und ich glaube, dass dies auch in der Gemeinde passieren kann. Nicht alles, was hier in der Gemeinde passiert, ist für jeden vielleicht immer direkt nachvollziehbar oder vielleicht sogar biblisch begründet. Und den Anspruch haben wir hier auch nicht. Denn obwohl wir in Gottes Hand sind, sind wir doch alle hier fehlbare Menschen. Das bedeutet aber auch, dass wir mit Enttäuschungen und dass wir auch mit Fragen umgehen müssen. Aber dann stellt sich mir und dir eben die Frage nach der Treue. Werfe ich auch das Handtuch schnell hin oder bleibe ich hier treu dabei? Bei vielen der Gemeindeaustritte, die wir als Gemeinde erlebt haben, glaube ich, dass Geschwister viel zu schnell das Handtuch geworfen haben und der Gemeinde den Rücken zugewandt haben, weil sie mit irgendetwas nicht zurechtkamen. Da war irgendetwas, sagt, verstehe ich nicht, passt nicht, tschüss. Und ich glaube nicht, dass es Gottes Willen war, denn er wartet von uns Treue zu ihm und zum Hause Gottes, zur Gemeinde. Und das wird angefochten, garantiert. Denn wir müssen mit Fragen, wo wir nicht die Antworten haben, oder wir müssen auch mit Enttäuschungen, weil wir eben nicht alle perfekt sind, da müssen wir umgehen können. Sowas wird garantiert kommen. Und das kann an den anderen in der Gemeinde liegen, aber das kann eben auch an mir selbst liegen, weil ich etwas noch nicht begreifen kann oder mir vielleicht etwas an Erkenntnis fehlt. Und seien wir hier nüchtern und seien wir nicht überrascht, wenn das passiert. Und das ist kein Grund, wenn ich irgendetwas nicht verstehe und etwas störe, direkt die Flucht zu ergreifen. In der Ehe ist es auch so. Die Zeit nach der Eheschließung, die wird eine andere sein als vor der Eheschließung, in der Freundschafts- und Verlobungszeit. Dann erst wird sich die Treue, diese gegenseitige Dienstbereitschaft, dann wird sie sich erst beweisen müssen. Und darin dürfen die Ehepartner beweisen, wie ernst sie es wirklich mit ihrem Treueversprechen gemeint haben. Und deshalb seien wir nüchtern. Wenn wir treu sein wollen, dann wird auch unser Glaubensgehorsam gefordert werden. Und wir müssen bereit sein, festzuhalten, auch wenn sich das vielleicht nicht mehr danach anfühlt. Und das gilt für unsere Ehe und das gilt genauso auch für Gottes Familie. Dadurch wird Gott geehrt, wenn wir trotz aller Unterschiedlichkeit, trotz unserer Unvollkommenheit diese Einheit der Gemeinschaft haben, weil wir eben alle den gleichen großen, treuen Gott und Erlöser Jesus Christus haben. Ich möchte abschließen mit zwei wunderbaren Verheißungen. Wenn wir für das, was wir erwarten dürfen, wenn wir treu sind. Psalm 101, Vers 6, da steht, da sagt Gott, ich achte auf die Treuen im Land. Sie sollen bei mir wohnen. Wer auf unsträflichem Weg wandelt, der soll mir dienen. Also auch hier wieder das gleiche Prinzip. Treue, diejenigen, die treu sind, sie dürfen bei Gott wohnen und sie dürfen ihm in besonderer Weise dienen. Und 1. Samuel 26, der Herr aber wird jedem vergelten nach seiner Gerechtigkeit und seiner Treue. So, Gott sieht das und er wird dafür vergelten. Und wenn wir Menschen sehen, die es weit gebracht haben im Glauben, die viel erreicht haben, dann sehen wir immer wieder, das waren Menschen, die klein angefangen haben, die im Kleinen treu gewesen sind und dann einfach festgehalten haben. Und das wünsche ich mir für mein Leben, das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, dass wir diese Treue und der Wert, der damit verbunden ist, diese Beziehung, die wir haben dürfen mit Gott, dass wir daran festhalten, weil Gott ist treu, auch wenn wir mal untreu sind. Nehmt das bitte in die kommende Woche mit. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du wirklich der ewige Gott bist, dass du unveränderlich bist, Herr. Und dass du uns erwählt hast, Herr, bei dir zu sein, obwohl wir Menschen es wirklich nicht verdient hätten. Nicht nur, dass wir verloren gewesen sind, aber nachdem du uns auch gerettet hast und uns Vergebung gegeben hast, Versöhnung geschenkt hast, Herr, werden wir immer wieder untreu. Und ich danke dir, dass dich das nicht abbringt, dass du uns in deiner Heiligkeit bewahrst, dass du uns in Christus bewahrst, dass wir aus deiner Gnade nicht herausfallen dürfen können. Danke, dass du dass uns zugesagt hast, dass wir deine Kinder sind und bleiben. Danke, dass wir ja, mit großer Zuversicht, Herr, ja, in diese neue Woche in unser Leben gehen können, weil wir wissen, dass du bei uns bist, Herr Jesus. Und dass du so wunderbare Verheißungen gegeben hast und du gesagt hast, Herr, dass dein Wort, Herr, nicht leer zurückkommt und dass es sich als wahrhaftig erweist, weil du treu bist und weil du dich treu dazu stellst. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass dann, wenn wir angefochten sind, dass wir uns an deinem Wort festhalten, an deinen Zusagen. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du uns erkennen lässt, Herr, wie wichtig Treue in unseren Beziehungen sind, in unseren Familien, in unseren Ehen und auch hier in der Gemeinde. Danke, dass du gut bist und dass wir so gesegnet sind, Herr, weil wir treue Menschen um uns haben und weil du der große, treue Gott bist. Amen.